Lieber Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns heute segnest. Wir brauchen so sehr eine Sicht von oben für uns, für unsere Gemeinden. Wir brauchen deine Leitung von deinem Heiligen Geist. Und ich möchte dich bitten, dass du heute mich auch segnest, wenn ich jetzt das Wort weitersagen werde. Amen. Kann man in einer Auseinandersetzung gewinnen und doch verlieren? Paulus sagt ja. Ich möchte einen Text lesen. Der Text ist von Römer 12, Kapitel 12 und 17 bis 21. Vergeltet niemanden Böses mit Bösem. Seid allen Menschen gegenüber auf Gottes bedacht. Wenn möglich, soweit es in eurer Macht steht, haltet Frieden mit allen Menschen. Übt nicht selber Rache, meine Geliebten, sondern gebt dem Zorn Gottes Raum. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich werde Vergeltung üben, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Denn wenn du dies tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich vom Bösen nicht besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Vergelte niemanden Böses mit Bösen. So lautet der erste Vers dieses Abschnitts. Im letzten Vers lesen wir, lass dich nicht von Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Damit ist die Grundaussage diesen Abschnitts zusammengefasst. Das ist eine tiefe und radikale Erkenntnis. Böses mit Bösem zu vergelten heißt, den Kampf verlieren. Wenn wir so tun, verlieren wir eigentlich. Also den negativen Emotionen, dem Hass nachgeben, das heißt, dass ich selbst zu dem werde, das ich bekämpfen wollte. Ja? Manchmal ist es so, dass wir wirklich so verschiedene Emotionen haben, die so schwer sind bei uns. Und die Frage ist, was sollen wir machen? Wie sollen wir reagieren? Ich möchte, dass wir den Text so in drei Punkte so besprechen. So, erster Punkt, Böses mit Bösem vergelten bedeutet verlieren. Paulus weiß sehr gut, was in uns vorgeht, wenn jemand uns ein Unrecht antut. Damit meine ich jetzt ein Unrecht, das mehr ist als ein Kratzer am neuen Auto. Obwohl das für einige Männer, das sind auch ganz schwierig. Ja, können Emotionen sehr hoch gehen. Ja. Aber der Wunsch nach Vergeltung kann sehr stark sein. Ja. Es ist so manchmal. Darf ich das? Jemand nimmt mir mein Glück, meinen guten Ruf, eine gute Chance oder meine Freiheit weg. Ein Unrecht ist geschehen, welches nicht einfach wieder gut gemacht wird, indem der andere sagt, das tut mir echt leid. Das lässt sich ja auch so einfach sagen, nicht wahr? Vielleicht kann der andere aber auch gar nicht tun, um seine üble Tat wieder gut zu machen. Also, verflossene Jahre lassen sich nicht ersetzen, vergangene Chancen nicht wiederherstellen. Der einmal zerstörte Ruf lässt sich nicht so einfach reparieren. Es schreit nach Vergeltung. Die erste Möglichkeit ist, ich lasse den Übeltäter büßen. Ich füge ihm auch etwas Schmerzliches zu. oder wünsche ihm es ihm wenigstens oder verletze ihn mit Worten oder ich mache ihn schlecht bei anderen. Lasse es ihn auf irgendeine Weise spüren. Wenn ich dann merke, wie er leidet, empfinde ich eine Art seltsamer Befriedigung. Jetzt habe ich es ihm gegeben. Eine Befriedigung, dass die Schuld vergolten wurde. Wie du mir, so ich dir. Und so leben wir manchmal nach dem Motto. Das Risiko dabei ist aber, Rache und die Befriedigung, die ich daraus ziehe, gehen an mir nicht spurlos vorbei. Sie machen etwas mit mir. Was passiert? Ich werde kälter, härter, selbst mitleidiger, noch egoistischer dadurch. Beim nächsten Mal habe ich noch weniger Hemmungen, mich auf irgendeine Weise zu rächen. Und wenn der Täter zu einer bestimmten sozialen Gruppe gehört, zu der ich nicht gehöre, vielleicht zum anderen Geschlecht oder anderen Nationalität, dann werde ich sehr schnell zynisch und voreingenommen, ja sogar bitter gegen eine ganze solche Gruppe. Ja? Zum Beispiel, alle Frauen sind so, ne? Alle Männer sind so, ja? Das hören wir manchmal, oder selber sagen so etwas. Ne? Oder alle Amerikaner sind so, alle Russen sind so. Ja? Da kann man so sagen, sehr schnell. Und ich blockiere mich selbst mit dieser Bitterkeit. Und es geht noch weiter. Wenn ich mich dann gerecht habe, werden die Täter und seine Freunde und Verwandten oft glauben, dass sie mir mindestens mit gleicher Münze zurückzahlen können. Und auch sollten. Und ein Teufelskreis beginnt. Ja? Ich verliere. Und das Ganze hat noch einen weiteren geistlichen Aspekt. Jesus sagt uns, dass es eine sehr ernste Sache ist, nicht zu vergeben. Denn Gott zieht seine Vergebung zurück, wenn wir nicht von Herzen vergeben. Im Anschluss an das Vaterunser sagt Jesus, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Und Jakobus schreibt in seinem Brief, im Gericht gibt es kein Erbarmen mit dem, der selbst kein Erbarmen kannte. Doch wer barmherzig war, bei der triumphiert die Barmherzigkeit über das Gericht. Er wird nicht verurteilt werden. Das sind sehr ernste Worte. Aber sie ergeben sich logisch daraus, dass ich selbst Vergebung brauche. Ich selbst. Und auch in Anspruch nehme. Wer nicht vergeben will, der weist das Wesen Gottes selbst zurück. Der ja vergeben will. Gott will vergeben. Denn es ist doch so, ich kann nicht Vergebung für mich selbst haben wollen, aber für den Mitmenschen, der an mich schuldig geworden ist, nicht wollen. Ja? Vergebung gibt es nur als Gesamtpaket. In diesem Paket ist Vergebung für mich und Vergebung für meine Mitmenschen zum Weitergeben. Ich muss schon das Gesamtpaket wollen. Sonst kann ich nicht Vergebung nicht haben. Vergebung von Gott können wir nur mit offenen Händen empfangen. Nicht mit Händen, die sind so zum Fast geballt sind. Die müssen sich erst öffnen. Ich muss loslassen. Gerade auch die Dinge, die ein anderen an mir verschuldet hat. Ich darf sie loslassen und Gott übergeben. Ich darf den anderen loslassen, aus dem Gefängnis lassen. Also nicht vergeben ist so, wie wenn man die Menschen in Gefängnis bringt und man selber in Gefängnis ist. Durch die fehlende Vergebung. Der zweite Punkt, Böses mit dem Guten vergelten, bedeutet gewinnen. Wenn wir diese Verse von 18 bis 20 nochmal lesen, wenn möglich, soweit es in eurer Macht steht, haltet Frieden mit allen Menschen. Übt nicht selber Rache, meine Geliebten, sondern gebt dem Zorn Gottes Raum. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich werde Vergeltung üben, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Denn wenn du dies tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich vom Bösen nicht besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Hier haben wir die Möglichkeit, ich kann auf Vergeltung verzichten und dem Übeltäter stattdessen Gutes tun. Paulus hat sogar geschrieben, rächt euch nicht selbst, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Das bedeutet, ich verzichte bewusst darauf, den anderen für seine Übeltat bezahlen zu lassen. Ich bin bereit, den Schaden, die Kosten selbst zu tragen. Und wisst ihr was? Es kann eine Qual sein, mich nicht angemessen zu revanchieren, wenn ich den Wunsch danach verspüre. Ich leide also zweifach. Erstens wegen dem erlittenen Unrecht und zweitens wegen dem Verzicht auf die Befriedigung der Rache. Ist das nicht so oft bei uns? Das tut weh. Das kann wie Sterben sein. So stark manchmal. Wie hatte Paulus am Anfang des Kapitels geschrieben? In Kapitel 12, in Römer 12. Stellt euch Gott als ein lebendiges und heiliges Opfer dar. Als Opfer. Das heißt, das wird etwas getötet. Opfer damals im Alten Testament bedeutete, dass es muss ein Tier getötet sein. Hier in diesem Text, es geht, dass auch etwas getötet sein sollte. Aber das ist mein Recht auf Vergeltung. Ich gebe das aus der Hand. Das ist wie Sterben. Aber das will Gott von mir. Das ist vernünftiger Gottesdienst, hat Paulus geschrieben. Aber dieses Sterben ist ein Sterben mit Auferstehung. Durch das Leiden des Vergebens hindurch. Das kann anfangs viel schlimmer erscheinen, als die Bitterkeit zu behalten und Rache zu üben. Vergebung bringt mir jedoch einen neuen Frieden, eine neue Auferstehung, wenn ich wirklich vergebe. Manchmal empfinde ich, dass nach dem, was ich gelitten habe, ein Recht habe, Opfer zu sein. Und diese Opferrolle fängt an, mir zu gefallen. Ich bin ein Opfer, ich habe so viel gelitten und ja, ich muss jetzt alles das erzählen, damit alle das wissen, wie schwer das ist. Denn das kann ich dem anderen immer wieder mal vorhalten, dass ich ja das Opfer bin und ihm damit seine Schuld unter die Nase reiben. Vergeben heißt dann, ich darf und soll auch das Recht, Opfer zu sein, fahren lassen, aus der Hand geben. Auch das. Soll ich dabei den Schuldigen konfrontieren mit dem, was er mir angetan hat? Ja. Aber nur, wenn du die Absicht hast, ihm zu vergeben. Nur dann. Nicht, um ihn zu verletzen. Erst dann, wenn es nicht mehr dein Bedürfnis ist, dem anderen weh zu tun, hast du eine Chance, dass es tatsächlich zu Veränderung, Versöhnung und Heilung kommt. Was gehört noch dazu? Dem betreffenden Menschen nicht aus dem Weg gehen. Es steht hier geschrieben, soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Es ist eine natürliche Reaktion, Menschen, die uns wehgetan haben, aus dem Weg zu gehen. Ne? Wir wollen sie nicht mehr sehen, nicht mehr treffen. Nach dem Motto, ich zahle es ihm ja gar nichts heim, ich will ihm einfach nicht begegnen. Das kann aber auch eine Art Vergeltung sein. Denn Übeltäter meiden, überwindet das Böse nicht. Es bleibt einfach im Raum stehen. Es gibt hier eine Ausnahme, wenn der Übeltäter jeden Kontakt, jede Begegnung nun zum weiteren Sünden nutzen will. Ja? Dann sollen wir wirklich vermeiden. Weil in Vers 9 steht hier, verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Und dann geht es nicht nur darum, auf Rache zu verzichten. Das geht nicht darum nur. Sondern den Übeltäter mit Worten und Taten der Liebe begegnen. Es geht darum. Vielmehr, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Das wird ihn zutiefst beschämen. Das ist von Sprüche, Kapitel 25. Also, dazu es ist nötig, dass wir das Böse unabhängig von den Übeltätern sehen. Das Böse soll besiegt werden, nicht der Übeltäter. Und ich denke, das ist eine sehr wichtige Sicht, wenn wir sehen, dass unser eigentlicher Feind, das ist nicht der Mensch. Unser eigentlicher Feind ist woanders. Er steht da hinten. Und kein Mensch ist eigentlich unser Feind. Unser Feind, das ist der böse Geist. Und wir manchmal konzentrieren uns so stark auf den anderen Mensch und denken, das ist unser Feind. Das ist nicht die Wahrheit. Liebe, also dem Menschen sollen wir vergeben und ihm in Liebe und Freundlichkeit begegnen. So und nur so kann der Bösen ein Stopp gesetzt werden. Nur so. Es wird dann auf uns nicht übergreifen. Hass und Stolz und Überlegenheitsgefühle werden uns nicht anstecken. Ja? Und auch beim Übeltäter kann der Vormarsch des Bösen auf diese Weise gestoppt werden. Ja, werden. Das ist eine Möglichkeit, dass vielleicht bei ihm auch etwas anfängt, etwas Gutes. So zu reagieren ist übrigens kein sogenanntes Helfersyndrom. Wer dieses hat, der opfert sich für andere auf, um sich wertvoll fühlen zu können, um von anderen Zuwendung zu bekommen und damit sein Liebesbedürfnis zu erfüllen. Damit macht er den anderen Menschen zu einem Götzen und ist nicht mehr in der Lage, diesem Gegenüber Nein zu sagen. Er wird zum Martyrer und bezieht sein Selbstwertgefühl aus dieser Rolle. Darum geht es nicht. Auch hier ist der Vers 9 ein Schutzzaun. Also verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Missbrauch zu erlauben oder gar zu fürchten, ist keine Liebe gegenüber dem, der Missbrauch verübt. Aber wenn ich durch Taten der Liebe den Vormarsch des Bösen stoppen kann, dann habe ich wirklich etwas gewonnen. Dann gewinne ich wirklich. Und jetzt das dritte Punkt. Nur durch den Heiligen Geist und das Evangelium. Hast du vielleicht so jemanden in deinem Leben, der dir feindlich gesinnt ist und vielleicht dir ein Unrecht getan hat? Wie würdest du reagieren? Mit Rache? Mit Fluchen? Mit Vergeltung? Oder mit unverdienter Liebe und Segen? So dass du dir jede Mühe gibst, den Übeltäter so zu behandeln, wie es am besten für ihn ist. Das sind hohe Anforderungen. Wie kann man dem im Ernst so leben? Mit seinem Gegner, mit Menschen, die einen Übel mitgespielt haben. Das liegt nicht einfach im Bereich unserer menschlichen Möglichkeiten. Ich kann nicht so leben. Ich brauche dazu Jesus. Nur durch Jesus kann ich so reagieren. Ohne Heiligen Geist, ohne Gottes Gnade, ohne seine Liebe, ohne Jesus kann ich so nicht reagieren. Das ist unmöglich für mich. Ich möchte noch einige kurze Gedanken dazu. Wenn ich das Evangelium verstehe, merke ich, dass ich im Grunde genauso verloren bin wie derjenige, der mir Böses angetan hat. Und dass ich trotz meiner Sünden von Gott angenommen bin, das macht demütig. Damit ist aber auch jeglichen überheblichen Denken gegenüber anderen Sündern der Boden entzogen. Ja? Auch gegenüber denen, die sich an mir versündigt haben. Gott hat total viel Geduld mit mir. Nur ich weiß, wie das ist. Und wegen Jesus Christus, er vergibt mir alle meine Versagen. Auch wenn es immer wieder neu ist. Der Heilige Geist lässt mich darüber staunen und dankbar sein. Diese Geduld färbt dann auch auf mich ab. Das Evangelium macht mir klar, dass Gott mich geliebt hat. Als ich noch ohne ihn gelebt habe, sogar möglicherweise sein Feind war, so ist geschrieben, ja, dass wir seine Feinde waren, er hat uns schon damals geliebt. Mit einer solchen Liebe, mit Feindesliebe, hat Gott das Böse überwunden. Ich will es auch überwinden auf Gottes Weise. Auf die einzig mögliche Weise. Nur so kann man Böse wirklich gewinnen. Dazu motiviert mich auch der Heilige Geist. Das Evangelium befähigt zu Taten der Liebe. Auch wenn die Gefühle stark dagegen sprechen. Als Jesus auf dem Weg zum Kreuz war, sagten seine Gefühle: Vater, lass diesen bitteren Kelch an mich vorübergehen. Also erspare mir das Leiden, das bittere Leiden. Aber er entschied sich, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Und am Kreuz sagte er: Vater, vergib ihm. Also das Evangelium versichert uns, es gibt einen Richter, nur einen, der gerechtig ist, der gerechtig schafft. Ihm soll ich die Frage der Gerechtigkeit überlassen. Gott nimmt Unrecht ernst und lässt es nicht durchgehen. Und das ist gut so. Das betrifft auch mich selbst. Ich bin dankbar, dass Gott sein Urteil über meine Sünde auf sich genommen hat. Das habe ich gerne angenommen. Wie geht es dir damit? Was machst du damit? Das Evangelium verspricht uns jedenfalls, Gerechtigkeit wird kommen. Alles wird einmal zur Sprache kommen und geklärt werden. Die Übeltäter dieser Welt werden nicht am Schluss die Schlauen sein, weil sie damit davonkommen. Niemand wird davonkommen, außer du hast Jesus. Alles wird geklärt werden, alles Böse wird gerichtet werden. Aber nicht durch uns, nicht durch mich. Also lass es los und überlass es Gott. Wir sehen, das ist wie ein lebendiges Opfer. Ne? Das ist das, was Paulus am Anfang dieses Kapitels sagt. Wir sollen lebendiges Opfer sein. Vergebung ist immer schmerzhaft und kostet viel. Aber durch den Heiligen Geist ist sie möglich. Zum Schluss noch eine eindrückliche Geschichte. Ein italienisch-stammiger Christ, der in Frankreich lebte, Erino da Pozzo. Er war gegen Ende des Zweiten Weltkriegs in einem deutschen Lager. Und hier erzählt er etwas, was er erlebt hat. Am Weihnachtsabend 1944 ließ mich der Lagerkommandant rufen. Ich stand mit bloßem Oberkörper und barfuß vor ihm. Er saß an einer reich gedeckten festlichen Tafel. Die Ordonnanz brachte Kaffee und einen kleinen Kuchen. Der Lagerkommandant aß ihn mit Genuss und sagte zu mir: Ihre Frau ist eine gute Köchin, da Pozzo. Ich verstand nicht, was er meinte. Er erklärte mir: Seit 7 Monaten schickt ihre Frau Pakete mit kleinen Kuchen, die ich immer mit Behagen gegessen habe. Innerlich kämpfte ich gegen die Versuchung an. Meine Frau und meine 4 Kinder hatten von ihren ohnehin kargen Rationen Mehl, Fett und Zucker gespart, um mir etwas zukommen zu lassen. Und dieser Mann hatte die Nahrung meiner Kinder gegessen. Der Teufel flüsterte mir zu: hasse ihn, verfluche ihn. Ich betete gegen den Hass an, um Liebe. Ich bat den Kommandanten, wenigstens an einem der Kuchen riechen zu dürfen, um dabei an meine Frau und meine Kinder zu denken. Aber der Peiniger gewährte mir meine Bitte nicht. Herr Kommandant, Sie haben mir jetzt gesagt, wie arm Sie sind. Ich halte mich für reich, denn ich glaube an Gott, an Jesus Christus. Und dass er hat mich von meinen Sünden gerettet. Er explodierte von Wut und überschüttete mich mit Beleidigungen. Dann schickte er mich in die Baracke zurück. Als der Krieg vorüber war, suchte ich nach dem Lagerkommandanten. Er war der Hinrichtung durch eine Tarnung entkommen und untergetaucht. Nach 10 Jahren fand ich ihn schließlich und besuchte ihn zusammen mit einem anderen Christen. Zunächst erkannte er mich nicht. Dann sagte ich zu ihm: Erinnern Sie sich an Weihnachten 1944? Ich bin die Nummer 175. Er wurde bleich und begann zu zittern. Sie sind gekommen, um sich zu rächen? Ich habe Sie 10 Jahre lang gesucht, antwortete ich. Dann öffnete ich ein großes Paket. Ein herrlicher Kuchen kam zum Vorschein. Ich bat seine Frau, Kaffee zu kochen. Schweigend aßen wir das Kuchen und tranken Kaffee. Da brach der Kommandant in Tränen aus und bat mich um Vergebung. Ich sagte ihm, dass ich ihm wegen Christus vergeben hätte. Etwa 2 Jahre später wurden alle, der Mann, seine Frau und ihre Familie, freie Christen. Sie sind zum Glauben an Christus gekommen. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten, hat in diesem Text heute Paulus geschrieben. Jesus will uns gerne erleben lassen, wie das ist, wenn das Böse mit dem Guten überwinden wird. Nur das hat einen Preis, nämlich dass wir seinen Auftrag gehorsam sind, zu vergeben, auf Rache zu verzichten und den Übeltäter zu lieben. Also, nicht nach dem Motto leben, wie du mir, so ich dir, sondern wie Gott mir, so ich dir. Amen.